Produktion in der Innenstadt, ja oder nein? In der heutigen Folge schauen wir uns an, wie die Münchner Käsemanufaktur gewachsen ist und ja, wie Produktion in die Stadt zurückkommt. Viel Spaß beim Reinhören. Willkommen, lieber Sebastian. Schön, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr.
Vielen Dank für die Einladung.
Münchner Käsemanufaktur, einer der drei Gründer heute hier. Und ich würde einfach sagen, erzähl einfach mal, was du machst, was ihr macht und wer du bist. Und genau.
Sebastian, Anfang 30 und einer von drei Gründern der Münchner Käsemanufaktur. Wir sind die einzige und erste Käserei in München seit langer Zeit. Es gibt, glaube ich, seit den 70er Jahren keine Käserei mehr. Und das sind wir gerade dabei zu ändern. Wir haben gerade die Käserei in München fertig gebaut, eine gläserne Käserei und starten mit der Produktion.
In der Prinzregentenstraße zu finden. Wir haben den Standort zusammen gesucht und gefunden. Und ich finde es richtig klasse, weil ihr auch so mit der Idee angetreten seid, wieder Produktion nach München zu bringen, in die Stadt zu bringen. Wie kam es dazu, dass ihr sagtet, hey, das wäre doch eigentlich ein ganz cooler Weg? Und vielleicht erzähl auch einfach mal, was ihr quasi für einen Hintergrund habt und wie ihr dazu kamt.
Also die Idee ist wirklich, das Handwerk in die Stadt zu bringen. Das Handwerk verschwindet komplett aus München, ist nicht mehr sichtbar und wir kaufen im Supermarkt ein. Und das führt dazu, dass alle Produkte komplett anonym sind.
Ja.
Keiner weiß mehr was über Käse. Wir merken das jeden Tag. Die Leute wissen nichts über Käse und wir essen es jeden Tag. Und das wollen wir ändern. Deswegen sind wir nach Bogenhausen gegangen, obwohl natürlich alle sagen, ihr spinnt ja, zahlt Münchner Mieten und produziert in der Stadt, wo ihr auch außen produzieren könntet und den Käse in die Stadt fahren. Aber dann fehlt dieses Element des Erlebnisses, dieses Herzeigen, dieses uns zuschauen bei der Arbeit. Wir haben eine große Glasscheibe, wo man uns wirklich bei der Arbeit zuschauen kann. Und wir wollen so Wissen vermitteln. Die Idee ist entstanden in einem Pyrenäenurlaub. Und Johannes war mit seiner Freundin dort und sie hatte ihm einen Käsekurs geschenkt, oben in den Bergen.
Oh, wie schön.
Haben sie 3 Tage bei einem Schäfer gewohnt und mit dem Käse zusammen gemacht. Und er hat dieses Hobby dann nach München mitgenommen und im Glühweinkessel in der Küche Käse gemacht. Ganz, ganz außergewöhnlich. Und sich in diesem Zuge gefragt, wieso gibt es eigentlich keine Käserei in München? Ist dann losgezogen und hat eben nach Mitstreitern gesucht, mich gefunden, Franz gefunden, unseren Käsemeister.
Ja.
Und so haben wir dann zu dritt diese Käserei-Idee weiterverfolgt. Viel Zuspruch bekommen in der Zeit.
Ja.
Schon auch viele Tiefs gehabt. Wir werden gleich drüber reden.
Ja.
Und jetzt halt an dem Punkt, wo wir endlich zeigen können, dass so eine Käserei in der Stadt auch funktionieren kann und dass dieses Konzept von den Menschen angenommen wird.
Ich finde es total klasse, weil die Ursprungsstruktur einer Stadt besteht ja eigentlich auch aus den unterschiedlichen Gewerken und auch sowohl Produktion, sowohl Handwerk als auch Handel eben in der Stadt vertreten ist, Nebenwohnen etc., dass man eine vielfältige Struktur hat und unterschiedlichste Nutzungsarten. Das wird in den 50er, 60er Jahren eben immer mehr in Viertel sortiert, sage ich jetzt mal. Aber eine ursprüngliche Stadtstruktur hat Handel und hat eben Handwerk und Produktion mit in der Stadt. Und ich finde, das ist eigentlich eine viel natürlichere Form der Stadtstruktur.
Absolut. Wie nimmst du das wahr? Produktion in der Stadt?
Ja, mittlerweile eigentlich kaum noch, weil ja alles rausgeschoben wird in die Industriegebiete wurde.
Ähnliche Wahrnehmung, ja.
Ja. Und das ist genau der Punkt. Es macht diese ganze, den gesamten Kreislauf des Produkts eigentlich unsichtbar.
Absolut.
Und das ist unheimlich schade. Und auch für die Menschen selbst ist es quasi es isoliert den Arbeitsraum. Es isoliert den Lebensraum an sich.
Und hättest du eine Erklärung, wieso das so ist? Wieso dieses Handwerk nach draußen gedrückt wird?
Das ist tatsächlich stadtentwicklungsperspektivisch aus den 50er, 60er Jahren zurückzuführen. Es waren die Stadtentwicklungstheorien, die damals praktiziert wurden. Die Städte wurden dementsprechend ausgerichtet, dass es eben unterschiedliche Bereiche gibt. Und eine Stadt wurde als eine Maschine wahrgenommen. Das heißt, man hat ein Wohnsegment, man hat Gewerbegebiete, man hat Industriegebiete. Und das sollte isoliert voneinander wahrgenommen werden und isoliert voneinander funktionieren. Ja. Für die Menschen ist es aber eigentlich unnatürlich und eigentlich auch nicht für eine lebendige, schöne Stadt eigentlich nicht funktional, weil auch die Raumkulturen in Zukunft, man hat ja, Räume werden ja eigentlich können ja für alles genutzt werden. Mhm. Ja, habe ich auch in einer anderen Folge mal drüber gesprochen mit einem Architekten, mit dem wir viel arbeiten, weil Wohngebiete stehen dann leer, wenn die Leute bei der Arbeit sind. Mhm. Industriegebiete stehen leer, wenn die Leute wieder zu Hause sind. Das ist eigentlich schade.
Ja. Wir merken das auch tagtäglich. Die Leute kommen zu uns und sind begeistert, dass da was passiert, was sie nicht kennen.
Ja.
Es ist kein Bäcker, wo Brötchen aufgebacken werden so. Und es ist irgendwie auch kein Supermarkt, wo sie normalerweise Lebensmittel beziehen, sondern es ist wirklich ein Produzent zum Anfassen. Und da kriegen wir ganz viel Zuspruch. Ja.
Das ist richtig klasse. Und ich glaube, es ist auch für die folgende Generation wahnsinnig schön. Also für Kinder zu sehen, wie die Produkte entstehen, das ist super.
Ja, ja. Weil halt auch das Wissen komplett fehlt. Also die Elterngeneration kann das gar nicht mehr weitergeben, wie Lebensmittel hergestellt werden. Und so gefühlt während Corona hat Sauerteigbrot das irgendwie geschafft, cool zu werden. Und jeder hat dann sein Sauerteig daheim gehabt. Für den Käse gilt das nicht. Ja, kein Mensch weiß was über Käse. Wir merken das, wir machen ganz viel Käse-Wein-Tastings, Käse-Bier-Tastings und so. Mhm. Wir merken wirklich, dass die Leute über Wein reden können und über Käse aber gar nicht. Also sie können ihn beschreiben als, der ist lecker und der schmeckt mir nicht.
Ja.
Aber das ist die einzige Unterscheidung, auch verbal.
Ja.
Ne? Ja. Und da merken wir, dass einfach ganz viel Wissen fehlt.
Mhm. Ja, das glaube ich. Ich fand das ja schon immer ganz hochinteressant. Also ich habe ja selber auch mal einen Käsekurs gemacht.
Mhm.
Sogar mal in der Schule als Käseverkäuferin gearbeitet.
Wann kannst du anfangen?
Das ist echt, es ist ein wahnsinnig schönes Produkt.
Ja.
Und wie es entsteht, ist einfach hochspannend. Gebt ihr auch Kurse in der Produktion?
In der Produktion tatsächlich nicht.
Ja,
die lieben Hygienevorschriften verbieten uns das.
Ja.
Wir geben die aber in Schwabing, also im Münchner Norden, in einem kleinen Café, immer zwei Leute an einem Kupferkessel. Richtig schön romantisch, führen wir einmal durch die Käseproduktion. Die Schritte sind genau die gleichen, wie wir sie in der großen Produktion, größeren Produktion, ist ja bei weitem keine große Produktion, aber in der größeren Produktion machen.
Ja.
Und man kann am Ende des Abends dann einfach seinen eigenen Käse mit nach Hause nehmen. Das ist für die Leute gehen immer ganz beseelt nach Hause, weil sie wirklich irgendwie was Neues gesehen und gelernt haben.
Mhm. Ja. Total, total. Ja. Das ist, ich habe vor kurzem mal so einen Artikel gelesen, die Produktion oder die Möglichkeit zu haben, seine eigenen Lebensmittel zum Beispiel anzubauen oder zu produzieren, ist ein extremes Symbol von Freiheit. Das finde ich eigentlich wirklich schön.
Mhm.
Weil, jetzt kommen wir natürlich in eine philosophische Richtung, aber irgendwie stimmt das. Also zu wissen, wie man seine eigenen Lebensmittel anbaut, wie man mit Rohprodukten etwas verwandelt, ist eigentlich absolut Freiheit pur.
Ja, und es ist ja eigentlich auch total natürlich. Gell?
Also, absolut, ja.
Du musstest dich früher selber darum kümmern, wie du dein Essen bekommen hast. Und das geht verloren, wenn du in den Supermarkt gehst und den abgepackten Master mal für 69 Cent kaufst.
Oh Gott, oh Gott.
Ja.
Ihr habt ja hier auch glücklicherweise, wir sind Stammkunden, einen Stand am Viktualienmarkt. Und jetzt eben seit toi, 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 seit kurzem die Eröffnung der Produktion in Bogenhausen. Wie ist es gelaufen? Wie hast du auch die Immobiliensuche erlebt? Was waren so eure Hauptlearnings irgendwie in den letzten Monaten und der vergangenen Zeit? Erzähl doch mal.
Ja, wir sind natürlich, wie alle wahrscheinlich, die sich nicht in dem Segment auskennen, komplett blauäugig an die Sache rangegangen.
Mhm.
Wir wohnen alle in München. Wir wussten, dass es jetzt kein Kinderspiel wird, eine Produktionsstätte zu finden. Aber mit so einem langen Atem hätten wir tatsächlich nicht gerechnet.
Mhm.
Wir haben schlussendlich über ein Jahr gesucht und mit wirklich vielen sehr unprofessionellen Leuten zusammengearbeitet oder Kontakt gehabt. Viele der Bauvorhaben oder der Planungen sind auch erst sehr, sehr spät dann geendet, weil Leute wirklich sehr spät erst abgesagt haben.
Mhm.
So einem jungen Unternehmen natürlich wehtut, weil das einerseits Zeit kostet, aber natürlich einfach auch Geld, ne, was man als Architekten an Architektenkosten etc. reinsteckt. Und ja, da haben wir tatsächlich viele schlechte Erfahrungen gemacht. Mhm. Haben sicher 80, 90 Immobilien angeschaut in der Zeit, in einem Jahr, und uns viel mit Vermietern und auch mit den Behörden beschäftigt. Mhm. Und das Hauptlearning war eigentlich, es gleich professionell ranzugehen. Also man hat es wirklich gemerkt, auch unser Auftritt hat sich natürlich verändert über die Zeit. Am Anfang sind wir hingegangen und haben gesagt, wir wären da, wie schaut's aus?
Ja.
Und damit kommt man natürlich tatsächlich nicht weit. Und innerhalb kürzester Zeit haben wir dann gemerkt, okay, es hilft, das Ganze zu visualisieren. Also haben wir uns ein Programm dafür angeschafft und haben diese Käserei vermessen und ausgeplant, sodass wir dann zu dem nächsten Termin mit einer Visualisierung gegangen sind.
Ja. Ja.
Das hat ganz viel ausgemacht, weil die Leute sich natürlich unter einer Käserei nichts vorstellen können. Ja, denken in großen Stahltanks, Riesenleitungen.
Ja.
Und das ist eine Manufaktur einfach nicht. Ja, da steht ein Käsekessel.
Wasser,
okay. Geruch, Lärm.
Ja. Ja.
Eine kleine Manufaktur, da steht ein Kessel drin, da kommt morgens die Milch und die wird verarbeitet. Da entstehen wenig Gerüche, da entsteht wenig Lautstärke.
Mhm.
Und das muss man natürlich mit transportieren. Und ich glaube, das gilt für jedes Gewerbe, ja. Genauso für ein Restaurant oder für eine andere Lebensmittelproduktion. Man muss halt den Leuten die Bedenken nehmen. Und
genau.
das haben wir ziemlich schnell gelernt, ja. dass wir das machen mussten. Und dann kommt es halt einfach nur darauf an, wann kommt die richtige Immobilie und wann lernt man vielleicht auch die richtigen Leute kennen, die man dann besser am ersten Tag kennengelernt hätte.
Mhm.
Und ja, ihr wart tatsächlich eine der wenigen, wenn nicht die einzige positive Erfahrung in dieser ganzen Immobiliensuche, weil wirklich sehr professionell, total persönlich und auch in der Kommunikation mit dem Vermieter das richtige Bindeglied. Ja, weil
das ist schön zu hören.
Der der Gewerbetreibende und der Vermieter direkt miteinander verhandeln oder direkt miteinander sprechen, dann treffen natürlich Gegensätze und gegensätzliche Interessen aufeinander.
Ja.
Und das zu moderieren, das hat wirklich sehr gut geholfen. Und da sind wir wirklich dankbar.
Das ist wahnsinnig schön zu hören. Einerseits auch traurig, dass ihr so viele schlechte Erfahrungen gemacht habt, aber natürlich sehr, sehr schön auch zu hören, dass ihr so viel positive Erfahrungen mit uns gemacht habt.
Merci.
Ich habe auch die Zusammenarbeit total genossen mit euch, weil ihr sehr lösungsorientiert auch an eure Erfahrungen vorher, bevor wir dann zusammengearbeitet haben, rangegangen seid. Und daran merke ich auch immer, dass ein Gründerteam, was vielleicht aus fachfremden Personen zusammenkommt, dass es trotzdem funktioniert und dass es trotzdem Perspektive hat. Weil ich sage auch in anderen Situationen immer wieder, wenn ich merke, dass Leute bei den Besichtigungen schon anfangen, sich zu streiten, dass sie eigentlich dieselben Fehler ständig neu machen, dann habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, die Person eigentlich in eine Immobilie zu führen und auch ein Mietverhältnis zu führen, weil ich weiß, es wird da Probleme geben. Und es war bei euch von Anfang an super harmonisch. Ihr wart extrem konstruktiv mit euren unterschiedlichen Stärken und habt sehr, sehr lösungsorientiert gearbeitet und wart einfach auch offen.
Ja.
Und umso mehr finde ich es auch total schön zu sehen, was ihr geschaffen habt aus der damaligen Metzgerei, ja?
Mhm,
genau. Und was ihr, ja, dass ihr es jetzt anpackt und dass es auch so wahnsinnig gut ankommt in München.
Für alle anderen Gründer, bei uns kracht es genauso
hinter
den Kulissen.
Ja.
Aber das ist, glaube ich, schon eine Stärke des Teams, dass wir alle lösungsorientiert sind und die Probleme versuchen oder die Fehler nur einmal zu machen und beim zweiten Mal halt nicht mehr.
Ja.
Irgendwie daraus zu lernen, um einen Schritt weiterzukommen.
Ja, das Krachen ist auch, das gehört dazu.
Ja,
ich glaube, das
unbedingt.
Ist auch wahnsinnig wichtig, weil wenn jeder immer dieselbe Meinung wäre, dann kann man nicht wachsen. Also Reibung, Energie entsteht ja auch durch Reibung.
Ja.
Und das ist sehr positiv. Es ist immer nur die Frage, wo lebt man das aus?
Absolut. Wo lebt man es aus und wie setzt man es um?
Genau.
Muss natürlich in positive Energie umgesetzt werden, nachdem es dann gekracht hat. Es muss dann eine Lösung geben und man darf sich nicht dann zwei Tage lang in den Haaren liegen.
Ja, oder verkriechen.
Genau.
Ja, total. Wie hast du so den ganzen Umbau, die ganze Zeit nach Vertragsabschluss empfunden? Was würdet ihr vielleicht heute anders machen, rückblickend?
Ja. Tatsächlich eine der zähesten Zeiten unserer noch kurzen Firmengeschichte, weil es einfach sehr viele Tiefs gab. Mhm. Ja, wenn man selber nicht aus dem Bereich kommt. Mhm. Das sollte man sich, und das ist vielleicht so das erste große Learning, das wir gemacht haben, wenn es finanziell irgendwie geht, gute Hilfe holen. Mhm. Ja, also gerade in der Planung vielleicht einen Euro mehr ausgeben. Mhm. Das spart einem hinterher 3 Monate, 4 Monate und viel Ärger mit Handwerkern. Mhm. Ja.
Also gute Architekten.
Gute Architekten oder gute Planer gute auch, ja. Also Wärmeplanung, Kälteplanung, Sanitär, Elektrik. Das alles aus einer Hand wäre, glaube ich, so das Parade, mhm. Die Parade, das Paradevorgehen. Mhm. Jetzt ist natürlich in der Zeit das Geld auch immer ein bisschen knapp, deswegen muss man da irgendwie den Weg finden,
ja.
Das Ganze vernünftig zu planen und trotzdem mhm. irgendwie nicht arm zu werden dabei und nicht pleite zu gehen.
Ja.
Also eine gute Planung, da würde ich tatsächlich eine Woche länger rein investieren und vielleicht einen Euro mehr.
Mhm. Ja.
Und ja, das löst, glaube ich, dann auch das zweite Problem der Handwerkersuche mhm. oder es hilft dabei. Die Handwerker nämlich sehen, es gibt klare Vorgaben und ich weiß, wie ich arbeiten muss,
ja.
Dann sind sie auch gewillter, ein Projekt zu machen.
Mhm.
Und das wäre, glaube ich, so das zweite Learning, mit einer professionellen Unterlage zu den Handwerkern zu gehen.
Ja, ja.
Auch das braucht natürlich wieder Vorbereitung und spielt, zahlt wieder auf das Gleiche ein wie davor,
mhm.
gut vorbereitet sein.
Ja, ja. Ja, also es ist gerade, wenn man Gründer ist, man hat 1000 Dinge um die Ohren, 1000 Dinge, um die man sich kümmern muss. Vorbereitung ist das A und O.
Ja.
Und es ist, wie du sagst, ich glaube wirklich ganz, ganz wichtig, da vielleicht auch von den Beziehungen anderer profitieren zu können und jemanden an seiner Seite zu haben, der das Ganze koordiniert und einen zwischeninformiert und anschiebt.
Ja.
Weil es ist sehr schnell passiert, dass man sich verzettelt.
Und das kostet Zeit.
Das kostet Zeit und damit auch viel Geld.
Ja,
ja, absolut. Ja. Ihr habt auch einen kleinen Laden vorne drin, ja, in der Prinzregentenstraße, wo man euren guten Käse, ich präsentiere,
der Isabazi,
kaufen kann. Und habt auch ein Team hier am Viktualienmarkt und switcht dann immer mal hin und her.
Genau.
Aber man kann euch auch persönlich treffen, eben vor Ort.
Genau.
Du kommst ja auch quasi heute aus der Käserei, gell?
Genau, ich komme gerade aus der Produktion.
Ja.
Wir haben heute 4 verschiedene Käse gemacht, eingepackt und danach alles durchgeputzt.
Ja.
Genau, so Alltag in der Käserei.
Absolut.
Genau.
Wie viele Käse macht ihr aktuell?
Derzeit haben wir, es ist immer die Frage, wie man es zählt, aber derzeit haben wir 3, 4 richtige Käse und zusätzlich noch ein Ricotta, der auch ein Käse ist, aber ein bisschen anders gemacht wird.
Ja.
Das heißt, wir wären so bei 4, 5 Sorten und das soll natürlich, wenn man jetzt so ein bisschen perspektivisch denkt, soll sich das natürlich noch deutlich verbreitern, das Sortiment.
Ja, ja. Ist der Isabazi auch ein Rotschimmelkäse eigentlich? Oder ist das
ein Rotschmierkäse, ja, genau.
Ja.
Also wir waschen den jeden Tag, wir nehmen den jeden Tag in die Hand, auch anders als die Industrie das macht.
Mhm.
Waschen den jeden Tag.
Ja.
Ein Heidenaufwand, wenn man sich mal vorstellt, jemand nimmt wirklich 500 bis 1000 Käse jeden Tag in die Hand und wäscht die, was da auch an Arbeit, an Arbeitsstunden reingeht.
Ja.
Und dadurch kriegt er aber einen wirklich richtig schönen, würzigen Geschmack.
Mhm.
Nicht unangenehm, richtig cremig. Einer unserer Lieblingskäse und auch, was wir so hören, einer der Lieblingskäse der Kunden.
Ja, ich liebe den auch, der ist super. Wahnsinnig, wahnsinnig lecker und funktioniert, finde ich, auch unheimlich gut mit süßen Kombinationen.
Mhm,
ich mag den auch gern mit Marmelade tatsächlich.
Ja, passt gut.
Ja. Und dann ein gutes Brot dazu, Sauerteigbrot, selbst gemacht.
Mit dem Sauerteig, dem Herbert, genau.
Richtig, richtig schön. Wenn du in die Zukunft gucken könntest und wenn ihr drei auch über die Zukunft sprecht, habt ihr da ein inneres Bild, wo es hingehen soll mit der Münchner Käsemanufaktur?
Ja, definitiv. So, das Bild hatten wir eigentlich immer. Und das hat uns geholfen, auch so den Richtstern zu behalten und in die richtige Richtung zu fahren. Man kann ja in viele Richtungen abbiegen, ne? in so einer Phase. Und wir wollen wirklich herausragenden Käse machen. So, wir gehen immer vom Käse aus. Der Käse ist unser Mittelpunkt.
Ist der Kern.
Es dreht sich alles um diesen Käse und der Käse ist handwerklich gemacht, ja, also keine großen Stahltanks, keine Knöpfe, die wir drücken, sondern wirklich per Hand gemacht und der Käse soll ein Erlebnis sein. Ja, ich will diesen Käse essen und irgendwie ein Wow-Erlebnis haben oder ein Aha-Erlebnis, irgendwie was ich sonst bei Käse nicht spüre.
Ja.
Und das ist immer der Ausgangspunkt. Das heißt, wir wollen mehr von diesen außergewöhnlichen Käsen machen. Ja, uns schwebt immer so ein Münchner Parmesan vor, 3 Jahre in irgendeinem Bunker gereift.
Mhm.
Mal schauen, ob wir da in 4, 5 Jahren sind.
Mhm. So genau. Müssen wir eigentlich mal einen guten Keller suchen, oder?
Ja. Irgendwo? Kennst du einen?
Müssen wir mal einen Aufruf starten. Irgendein Eigentümer hat doch sicherlich noch einen Keller,
wo feuchte, rein kann. Feuchte Keller,
ja.
Schön stabile Temperatur.
Genau.
Da freuen wir uns, wenn wir den finden.
Genau.
Da reifen wir dann unseren Münchner Parmesan.
Ja.
Also mehr verschiedene, wirklich hochqualitative handwerkliche Käse.
Ja.
So, das ist mal das eine. Mhm. Und das zweite ist, die Leute davon zu überzeugen oder den Leuten zu zeigen, wie Käse funktioniert, wie wirklich guter Käse schmecken kann.
Mhm.
Ja, weil das ist tatsächlich ein bisschen verloren gegangen.
Mhm.
Viele kennen nur noch Supermarktkäse.
Mhm.
Und mehr Leuten zu zeigen, wie wirklich guter Käse, handwerklicher Käse schmecken kann, ja. Rohmilchkäse schmecken kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die größte Aufgabe. Und da freuen wir uns über jeden, der irgendwie mitmacht und diese Leidenschaft entwickelt.
Ja.
Richtig guten Käse.
Das ist richtig schön. Ein lieber Freund von mir ist auch Käser in Eder Oberstein und hat in einer, ich glaube, das habe ich sogar mal erzählt, in einer alten Kupfermine beziehungsweise in einer alten Edelsteinmine in seinem Käse.
Mhm.
Und okay. Wie das, wie die Umgebung den Käse auch verändert.
Ja, das ist unglaublich.
Ist hochspannend.
Ja, ist unglaublich.
Daher ist es eigentlich. Es ist eigentlich ein Muss, dass ihr irgendwo einen Reifekeller habt, hier in München.
Ja.
Und die Stadt und die Gebäude der Stadt quasi den Käse formen, in Anführungsstrichen, ja. Und mitverändern.
Ich meine, unser Käse reift ja jetzt schon in München.
Genau, klar.
Aber für
auf
einen Hartkäse,
Raum.
Genau, auf kleinem Raum, auf ja. Einen Hartkäse braucht man einfach dann doch Platz. Ne?
Ja.
Und da suchen wir auf jeden Fall.
Ja, total schön. Das heißt einfach wirklich mehr auch hier Wissenstransfer und wieder dieses alte Wissen zu beleben und dem Raum zu geben, im Grunde genommen über
ganz genau, wir wollen Käse,
euer Tun.
Wir wollen guten Käse in die Stadt bringen und wir wollen dieses Wissen um diesen guten Käse in die Stadt bringen.
Ja.
Was mich jeden Tag wirklich fasziniert ist, dass alle Käse, die da draußen so rumfliegen, sind 99% Milch.
Mhm. Ja.
Alles der gleiche Rohstoff und nur Reifung und ja. Produktion verändern diesen Käse zu einem Blauschimmel, zum Camembert, zum Isar-Fazit.
Mhm.
Also es ist wirklich faszinierend.
Ja, es ist echt ein total schönes Produkt, absolut. Ja. Wenn du sagen müsstest, was dir in München, in der Gewerbekultur, im Gewerberaum, was euch fehlt, kannst du das formulieren?
Auf jeden Fall einfach der Raum für Produktion. Mhm. Ja. Ich kann jetzt für Lebensmittelproduktion sprechen und diese Lebensmittelproduktion hat einfach keinen Raum mehr in München.
Mhm.
Wie du schon gesagt hast, das geht alles nach draußen. Mhm. Natürlich einerseits kostentechnisch, aber auch, weil es eben in der Stadt nicht mehr akzeptiert ist oder nicht mehr gewünscht ist.
Mhm.
Sowohl von Bewohnerseite als auch gefühlt von Stadtseite, also insbesondere Stadtverwaltungsseite.
Mhm.
Und
eine große Angst dahinter auch oft, gell?
Ja, eine ganz große Angst. Und die kommt natürlich auch wieder mit einem Unwissen. Ja? Ich weiß nicht, was da passiert.
Ja.
Also ja, nehme ich halt vielleicht doch lieber das Büro.
Mhm.
Also verstehe ich aus Vermietersicht auch 100%. Ja?
Mhm.
Aber da müssten vielleicht einfach Flächen geschaffen werden, die jetzt halt nicht auf dem normalen Mietmarkt vielleicht da sind oder irgendwie städtisch, weiß nicht. Gibt es ja auch zum Teil mit den Gewerbehöfen, ist eine eigene Geschichte, könnten wir jetzt eine halbe Stunde drüber reden, wieso das nicht so richtig funktioniert hat für uns. Aber also dieser Raum dediziert für Produktion, Lebensmittelproduktion und im zweiten Schritt vielleicht auch eine Lebensmittelproduktion, wo ich reinschauen kann.
Mhm.
Ja, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, es gibt einer Stadt ganz viel, wenn ich wirklich weiß, wie das Ganze produziert wird, wo das herkommt, wer das macht. Ne? Und diesen Raum, den gibt es bisher nicht.
Ja. Ja, diese Transparenz. Ich sage ja immer, im Endeffekt, es sind die Läden und die Erdgeschossflächen sind die Verbindung zwischen öffentlichem Raum und privatem Raum.
Mhm.
Und wir sind hier in einer Zwischenwelt eigentlich unterwegs und zeigen auch das Tun der Menschen. Und durch das Tun der Menschen prägt der Betreiber die Stadt. Ich finde, es ist eigentlich gerade aktuell eine unheimlich interessante Zeit für diesen Gedanken, die Produktion wieder zurück in die Stadt zu holen, weil man gerade auch in B-Lagen, gegebenenfalls C-Lagen, Themen und Probleme hat, Ladenflächen neu zu belegen. Mhm. Und um da jetzt vielleicht auch mal ein bisschen stärker reinzusteigen, startet ihr um 4 Uhr morgens, um 3 Uhr morgens und macht richtig Remi-Demi?
Oder? Ja, machen wir. natürlich nicht. Nee. So eine Manufaktur macht wenig Lärm. Also tagsüber natürlich gibt es da ein bisschen Lärm.
Ja.
Aber nichts, was jetzt halt nicht ein Restaurant auch machen würde. Ja.
Ja.
Und auch von den Gerüchen, wir haben da eine Luftfilteranlage drin.
Ja.
Da kommt kein Geruch nach draußen.
Ja.
Also diese Angst ist einfach unbegründet. Es gibt super Lösungen. Ja, die Räume fehlen. Oder hast du kennst du Initiativen oder kennst du Räume, die in diese Richtung gehen?
Wir starten tatsächlich in diesem Themenkreis auch sehr viel Aufklärungsarbeit mit unseren Eigentümern. Insbesondere auch mit dem Zusatzprodukt, was wir im Moment deutlich stärker forcieren, mit der Mietpotenzialanalyse zu zeigen, hey, was ist möglich in Gewerbeflächen. Und lohnt es sich gegebenenfalls auch aus Eigentümerperspektive mal über Nutzungswechsel nachzudenken, weil man natürlich auch ganz anders langfristig denken kann. Weil eine Produktion ist auch von Betriebsvorrichtungsperspektive kostenintensiv. Das heißt, wir reden jetzt hier nicht über einen 3-Jahres-Mietvertrag, sondern wir reden in der Regel über 5- oder 10-Jahres-Mietverträge, ja. Was für Eigentümer sehr interessant ist, weil sie Ruhe haben. Und auf der anderen Seite, wenn man mal in den Dialog geht mit Betreibern, dann ist es oft nicht kompliziert. Ja? Mhm. Also ich muss bei unserem Geschäft immer wieder an die Geschichte mit dem Hammer von Paul Watzlawick denken, also die Anleitung zum Unglücklichsein, weil die Menschen so oft interpretieren, anstatt zu fragen, anstatt einen Dialog zu suchen, anstatt in einen Austausch zu gehen, weil bis eine Unterschrift auf dem Vertrag ist, ist ja nichts entschieden. Man hat doch nichts verloren. Das heißt, einfach wirklich mal in den Austausch zu gehen und zu fragen, okay, wie sieht denn euer Ablauf aus? Wie oft wird denn angeliefert? Was ist denn notwendig technisch? Was ist denn notwendig aus der Wasserthematik, der KW-Leistung etc. pp. Und bei dem Laden von euch jetzt, es war früher eine Metzgerei. Der Laden stand ziemlich leer, lange, lange Zeit leer.
Ja, absolut.
Bevor wir auch mit der Vermarktung gestartet haben. Und wenn man dann noch nicht mal einen Nutzungswechsel, baurechtlich gesehen, vollziehen muss, ist es einfach nur ein Win-Win-Win. Und macht nur Spaß. Aber man muss halt in den Dialog einsteigen.
Und dieser Dialog, wir hatten vorhin drüber geredet, vorbereitet sein.
Ja, ganz genau.
Bedeutet natürlich, du musst wissen, wie viel Wasser du brauchst. Du musst wissen, wie viel Elektrizität du brauchst. Du solltest wissen, wie dein Produktionsablauf stattfindet. Ja?
Ja.
Und wenn du da vorbereitet bist, dann funktioniert so ein Dialog. Wenn du auf die Fragen keine Antwort hast, dann ist natürlich so ein Besitzer, ein Immobilienbesitzer, deutlich zögerlicher.
Ja, total. Und man verliert auch sehr viel Zeit. Also das sind auch die Fragestellungen, die wir natürlich am Beginn unserer Suche mit den Interessenten immer stellen. Also auch die technischen Anforderungen abklopfen und abklären. Auch in vielerlei Hinsicht begleiten dort, nochmal drüber nachzudenken. Auch zu sagen, hey, wo kriegt man diese Informationen eigentlich her? Weil viele wissen das auch gar nicht. Aber ich finde, es ist mit einer der schlimmsten Punkte, wenn man gemeinsam Wochen, vielleicht sogar wirklich monatelang verhandelt bei einer komplexen Geschichte. Und am Ende stellt man fest, dass aus technischem Punkt XY es alles nicht machbar ist. Ja. Und dann fliegt einem der komplette Verhandlungsvorgang um die Ohren. Das ist für alle Parteien Zeitverschwendung.
Ja, klar.
Ja. Und das ist unnötig, weil eine gute Vorbereitung es aufhebt.
Ja.
Ja, total.
Die natürlich Geld kostet. Darf man nicht vergessen.
Ja.
Gerade bei jungen Unternehmen.
Definitiv. Ja, ist wichtig. Ja. Aber es kostet deutlich mehr Geld, wenn man zu viel Zeit verschwendet.
Wohl wahr.
Und Fehler macht.
Weise Worte.
Ja.
Hättest du die mal davor gesagt.
Ja. Hätten wir uns mal direkt am Anfang kennengelernt.
Wir hätten uns ein Jahr gespart, ja.
Ja, ja, ja. Ja, ach, es ist wirklich spannend.
Das passt schon.
Ja. ja, man kann eigentlich nie verlieren. Man lernt oder man gewinnt. Ja. Ja. Das ist der Kalenderspruch des Tages. Wunderbar. gibt es für dich eigentlich eins der größten Learnings aus den letzten Monaten und den Jahren, seitdem ihr zusammen gestartet seid? Oder sagst du, eigentlich alles ist in der Summe für euch Erfahrung? Und
das größte Learning, glaube ich, das hat jetzt nichts mit Immobilien zu tun oder unserer Immobiliensuche, sondern ist das richtige Team, die richtigen Mitarbeiter zu finden. Als Team muss man einfach funktionieren. Und wir haben ganz oft gehört, dass die Leute bewundernswert finden, wie lange wir durchgehalten haben. Mhm. Wir haben vor über 3 Jahren eigentlich die Firma gegründet und jetzt fangen wir wirklich erst an mit der Produktion, also mit dem, was wir eigentlich tun wollten.
Ja.
Und man hat immer mal so ein Down, ne? Mhm. So ein Tal. Und es ist gut, wenn man dann ein Team hat, wo vielleicht jemand anders gerade eher ein Hoch hat und sich dann so ein bisschen auslevelt. Mhm. Jemand anders, der einen hochzieht.
Das ist ein schönes Bild.
Und das ist, glaube ich, das Hauptlearning. Also die richtigen Leute suchen. Mhm. Sowohl als Mitgründer als auch im Team. Ja. Mitarbeiter. Ja. Das muss sich irgendwie gegenseitig befruchten. Mhm. Und dann funktioniert es, dann ist es auch ein stabiles Gebilde. Ne? Ja. Wie du vorhin gesagt hast, wenn du dich bei der Besichtigung schon streitest über Kleinigkeiten, dann wird es schwierig.
Ja. Wie war das für eure Freunde und die Familie? Gab es da viel Kritik vielleicht am Anfang auch bei der Idee? Oder war das eigentlich durch die Bank weg Rückhalt und hat gesagt,
Am Anfang haben mich alle angeschaut wie ein Brot und gefragt, was machst du da? Mhm. Oh, Käse? Überhaupt nichts mit Käse zu tun.
Was ist das für ein Kass?
So ein Kass. Insofern, am Anfang gab es da natürlich schon erstmal Zweifel. Mhm. Ja, Gründen ist, glaube ich, immer für auch die Partner, die Partnerin, für die Familien ein Projekt. Mhm. Weil man selber viel arbeitet und auch natürlich finanziell Wagnisse eingeht.
Ja.
Insofern war das am Anfang natürlich schon ein Thema. Und ich glaube, wir haben über die Zeit gezeigt, dass ein Interesse da ist, dass ein Markt da ist, dass die Leute das cool finden, das gut finden, dass die Leute auch Geld dafür ausgeben. Mhm. Das muss man auch sagen. Ja. Und das macht es natürlich dann einfacher auch, Freunde, Familie davon zu überzeugen, dass man nicht auf einem totalen Irrweg unterwegs ist.
Komplett durchgeknallt jetzt.
Genau. Aber man muss natürlich schon seine Argumente dann finden, wieso das jetzt das Richtige wäre.
Absolut, ja. Ja, es ist immer so ein kleiner Test.
Der ist eigentlich der schwerste Pitch, gell?
Ja, total.
So, da kannst du irgendwelche Zahlen auf den Tisch legen. Bei der Familie, da geht es ans Eingemachte.
Ja, absolut. Wo kann man euren Käse kaufen?
Du hast schon hier direkt ums Eck den Viktualienmarkt angesprochen, wo wir wirklich sehr, sehr, sehr glücklich drüber sind, dass wir den Stand haben.
Ja.
Wir haben uns mehrfach beworben. Wir haben ganz oft gefragt, wie man so einen Stand am Viktualienmarkt bekommt. Mhm. Kann man sich nicht kaufen.
Ja.
Genau, also viel beworben. Und da merken wir einfach, dass die Leute Zeit mitbringen, dass die Leute Lust auf gute Qualität haben, dass die Leute natürlich auch bereit sind, vielleicht einen Euro mehr auszugeben als im Supermarkt.
Ja.
Und deswegen ist es da ein sehr, sehr angenehmes Verkaufen.
Mhm.
Es gibt noch den kleinen Laden in der Prinzregentenstraße, in unserer Käserei, wo man dann einen Käse kaufen kann, uns bei der Produktion zuschauen kann durch die Glasscheibe.
Mhm.
Mittelfristig, du gefragt hast, was so das Ziel ist oder wo wir hinwollen, soll es da auch einen kleinen Apéro geben, einen kleinen Glas Wein, Käseplatte.
Schön.
Das ist mal so das Ziel für nächsten Sommer, mal sehen.
Eigentlich auch die Abendsonne, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
Die scheint richtig schön, die Straße lang. Ja, ja.
Wunderbar.
Dann gibt es uns beim Dallmayr hinter Marienplatz. Mhm. Wir arbeiten noch mit verschiedenen Gastronomen im Sterne-Segment zusammen, am Moral Farmhaus in Obersendling. Und seit kürzestem auch mit Jan Hartwig, dem einzigen Drei-Sterne-Koch in München, wo wir wirklich sehr stolz sind und dankbar. Und da einfach eine Übereinstimmung in der Leidenschaft für Produkte, für wirklich hochklassige Produkte spüren.
Ja.
Und das werden wir ausbauen. Ja, wir werden noch ein paar mehr Verkaufspunkte in der Stadt haben, sodass man den guten Käse wirklich überall essen kann.
Richtig klasse.
Ja.
Und jetzt erstmal der Fokus auf der Stabilität, Entwicklung, Teamstruktur weiter stabilisieren und dann.
Genau. Es muss sich am Anfang ruckelt natürlich alles immer, ne, wenn man was anfängt. Das ist beim Viktualienmarkt so gewesen. Das ist auch in der Produktion so. Ja. Am Anfang hakelt es natürlich hier und da. Die Abläufe stimmen noch nicht 100%. Mhm. Irgendwo fehlt irgendwas. Ja. Ja. Der Mülleimer, der richtige, der jeden Tag nervt. Und so Sachen müssen sich natürlich irgendwie einfahren.
Ja.
Und das ist jetzt mal das Ziel so fürs nächste halbe Jahr. Mhm. Etwas Ruhe in die Produktion bringen, in den Verkauf. Wirklich guten Käse machen und den Leuten zeigen, dass es diesen guten Käse gibt.
Ja.
Und parallel machen wir noch ganz viele Events.
Ja.
Ja, wir machen Käse-Wein-Tastings, Käse-Bier-Tastings.
Übrigens wunderschöne Idee auch für Weihnachtsfeiern.
Für Weihnachtsfeiern oder für Weihnachtsgeschenke.
Ja, absolut. Wird
gern verschenkt. Den Käsekurs.
Mhm.
Und das weiterzuführen, ja, und diese Leidenschaft für Käse auch bei diesen Tastings zu transportieren.
Ja. Christian und ich waren auf einem Tasting von Johannes, glaube ich, in. Wo habt ihr das
Gartensalon
gemacht?
Gartensalon, genau,
ja,
in Schwabing.
Gartensalon,
ja.
Genau. Ja.
In der Türkenstraße, genau.
Und das war wahnsinnig schön. Unheimlich, unheimlich spannend und ganz, ganz besonders. Also echte Empfehlung an jeden, der noch ein Geschenk sucht, macht es. Und auch Käse selber machen. Hammer.
Ja, wir kriegen da ein sehr, sehr gutes Feedback. Ja. Und die Buchungssituation bei den Tastings zeigt uns auch, dass es viel weiter empfohlen wird, offensichtlich.
Ja.
Das sind immer schöne Abende.
Bier, Wein und Gin macht ihr, ja? Mit Käse in Kombination.
Gin gibt es derzeit tatsächlich nicht. Okay. Was wir aber machen, ist Käse-Champagner, Käsebrot, unalkoholisch. Mhm. Ist auch für viele interessant. Käse-Wein, Käse-Bier, den Käsekurs.
Ja.
Genau.
Ein bunter Strauß an
Käseerfahrung.
Genau, Käseerfahrung und Eintauchen in die Käsewelt.
Ja, ja.
Richtig toll.
Es ist wirklich ein Abend, wo man Käse mal ganz anders kennenlernt.
Ja.
Und dazu noch guten Wein trinkt, das ist ja auch wichtig.
Ja. Sehr, sehr schön. Sucht ihr fürs Team noch weitere Leute eigentlich?
Absolut, ja. Also wer Bock auf guten Käse hat und wer diese Käseleidenschaft mitbringt, vielleicht auch noch nicht mitbringt, sondern sie erst entwickeln will,
ja, gerne Käse isst.
Ja, das ist die beste Grundlage. Gerne Käse essen.
Ja.
Nee, wir suchen Leute in der Produktion, wir suchen Leute im Verkauf vor allem auch. Wer leidenschaftlicher Lebensmittelverkäufer oder Verkäuferin ist, gerne melden.
Ja.
Und auch für die Veranstaltungen, für unsere Firmen-Events, für unsere Tastings.
Ja.
Wer gerne über Käse redet und über Wein, kann sich auch gerne melden.
Superschön. Wunderbar. Meldet euch. Ein tolles Team. Wunderbar. Ich finde es super, super schön und ich finde es ganz, ganz toll, dass ihr auch so ein mutiges Beispiel seid für Manufakturen, für Produktionen in der Stadt München. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst heute.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Und ja, fand ich auch. Und ich freue mich darauf zu erfahren und zu erleben, wie eure Unternehmung sich noch weiterentwickelt.
Ich auch. Ja. Reden wir in einem Jahr nochmal.
Genau, das machen wir. Immer Update.
Sehr gut.
Wunderbar. Dann alles Gute für euch.
Merci.
Auf bald.
Bis bald.